Ja, herzlich willkommen zur 9. Folge der 3. Staffel von Fast and Curious. Ich bin endlich wieder fit, wie man hört. Verena düst weiterhin mit Lichtgeschwindigkeit durch die verschiedensten Veranstaltungen und Aktivitäten. Und das heutige Gespräch über nachhaltiges Wirtschaften hat es richtig in sich und deswegen starten wir jetzt direkt rein. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über ereignislose Wochenenden, meinen Schuhfetisch, nachhaltiges Reisen und die Zukunft von Fast and Curious. Im Deep Dive geht es heute um das Thema nachhaltiges Wirtschaften mit the one and only Maja Göpel. Bei Was bewegt dich spreche ich über die Wechseljahre. Bei Meine Frage an beantworten wir heute die Frage, an welchem Feedback wir besonders gewachsen sind. Und das letzte Wort habe heute ich.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR Reviews Category Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank Instafo besetzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige Tech- und Sales-Stellen in unter 25 Tagen. Und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen.
Und der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch. Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in 5 Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aracom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instafo.com/fnc. instafo.com/fnc und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 Euro auf die erste Besetzung. Also auf geht's, den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende. Catch-up.
Ja, ich kann dir ja von meiner letzten Woche gar nicht so viel erzählen.
Lagst nur im Bett.
Außer, ich lag im Bett. Mir ging es so schlecht wie wirklich schon lange nicht mehr.
Ey, dir ging es ja so schlecht. Ich habe mich gar nicht mehr getraut, mich zu melden.
Ich weiß. Und war auch überhaupt nicht schlimm, weil wirklich ich auch nicht antworten konnte. Also Corona hat mich so ausgenockt und ich bin dem Herrgott so dankbar, dass ich seit heute mich wieder fitter fühle. Also selbst die letzten Tage. Ich war ja dann wieder negativ, logischerweise. Aber mein Körper war komplett am Ende.
Du hast ja gestern noch geschrieben, ich kann nichts. Und als heute Morgen kam, ich bin wieder da mit einem Sonnenfoto von dir, dachte ich so, yes, I missed you.
She's back.
She's back.
Oh, meine Güte. Also muss man echt sagen, das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Das war ein zu großer Kostenblock. Ja. Na, am Anfang dachte ich so, okay, ich hätte es eh irgendwann jetzt gekriegt. Das kriegen ja alle. Mein Gott, ist halt so. Und dann dachte ich, ne, ganz ehrlich.
Ja, aber du hast es ja schon zum dritten Mal.
Na, absolut. Also so ein Mist, wirklich. Und deswegen kann ich dir von der letzten Woche erzählen, in welcher Position ich wann gelegen habe, aber das interessiert hier niemanden.
In welcher Position du liegst, interessiert mich eher, wenn du fit bist. Ja.
Aber ich kann dir noch was erzählen, das wollte ich eh noch tun, von davor. Und zwar reden wir ja heute, und das passt wunderschön rein, über nachhaltiges Wirtschaften. Mhm. Und ich habe noch in ein Startup investiert, was ich unfassbar spannend finde. Und das wollte ich dir noch erzählen, von der Katharina Riederer. Das heißt Ecomio aus München. Und was die machen, ist quasi das neue Miles and More. Also das grüne, nachhaltige Miles and More. Also die haben eine Software entwickelt, genau, wo du quasi für günstiges und nachhaltiges Reisen Punkte bekommst. und incentiviert wirst. Das ist jetzt aber nicht nur mit einer Fluggesellschaft, sondern das packst du einfach an dein Online-Booking-System ran für Unternehmen.
Auch für Zugfahren und so?
Genau, also alle deine Mitarbeitenden kriegen Punkte für nachhaltigeres und günstigeres Reisen und du als Arbeitnehmer hast natürlich dadurch auch CO2 eingespart und auch Kosten eingespart in ganz vielen Fällen.
Richtig
und
cool.
Das, finde ich, passt total gut zu diesem Thema, wie kriegen wir es eigentlich hin, weiter zu arbeiten und die Wirtschaft weiter zu beleben und es trotzdem irgendwie besser zu machen. Und ich meine, das war ja, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, damals schon eine wilde Zeit, ja, in diesen Beraterjahren, wo man irgendwie noch den Flug gemacht hat, um den nächsten Status zu kriegen und so.
Das ich würde sagen, das machen die heute noch.
Ja, das passt ja wirklich nicht mehr in die Zeit. Also wer das heute noch macht, bitte versucht, Ecomio-Status zu kriegen. Genau. Und durch unseren Podcast hatte ich mich doch damit beschäftigt, dass wenn man sich mehr mit den Unternehmen beschäftigt, dass dann die Renditen besser werden und natürlich auch einfach die Wertschöpfung besser und man mehr von den tollen Themen herausbringen kann und die erfolgreicher werden.
Und deswegen bist du ja jetzt reingesprungen.
Ja, und deswegen bin ich jetzt mehr und mehr involviert mit den ganzen Startups.
Gott, die armen Gründer.
Genau, ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Nee.
Gott, die schon wieder. Die will jetzt mehr Rendite haben. Die ruft ja ständig an. Ja.
So richtig nervig. Naja, das war also noch vor Corona. Und jetzt während Corona hast du ja gemerkt, dass ich auch relativ viel Zeit hatte, nachzudenken.
Du meinst jetzt, während du Corona hattest, nicht während der letzten zweieinhalb Jahre. Ja, okay.
Nein, während ich Corona hatte, die letzten eineinhalb Wochen. Ja. Da hast du ja auch wieder ein paar wilde Ideen von mir bekommen.
Das war unfassbar, weil du die ganze Zeit gesagt hast, ich bin out of order. Und dann hast du schon das gemacht. Wie wär's, wenn du im Book Club noch nach Lesezeichen produzierst? Möchtest du vielleicht noch eine Playlist auf Spotify, die man beim Lesen hört? So kannst du dich mal ins Bett legen und krank sein, mich in Ruhe lassen?
Ja. Oh, aber Verena, ich bin schon auf Seite 238. Bei im Grunde gut. Ja, aber jetzt kommt die schwerste Zeit, weil das Durchhalten, also das Beenden. Ja, genau. Ja. Weil bis dahin schaffe ich es, aber beenden wird jetzt richtig schwer. Es sind
aber
noch 200 Seiten.
Aber da kommen so krasse Geschichten jetzt. Okay, warst du schon bei der Frau, die ermordet wurde?
Ja, oh.
Ist das krass?
Gott, ist das krass. So. Vor allen Dingen, wie er alle diese Themen widerlegt, ne, was da in der Presse damals stand und so. Ja. Jedes Mal habe ich da Gänsehaut. Also unglaublich.
Und da kommen noch so krasse Geschichten aus dem Schützengraben und so. Du musst weiterlesen.
Okay.
Du wirst am Ende dieses Buch zuschlagen und sagen, it changed my life. Du musst jetzt durchhalten.
Ich bin jetzt schon dabei und erzähle das schon allen.
Ja, sehr
gut. That it does change my life, weil es einfach den ganzen Blick auf die Menschheit verändert. Deswegen alle, die es noch nicht gelesen haben, macht mit bei Verena.
Genau, Rutger Bregmann im Grunde gut. Und am 24.10. Mache ich einen Zoom-Call abends. Und da habe ich jetzt gelernt, dass das direkt nach deinem 10-More-In-Call ist, weil alle oh toll, da bin ich erst bei Lea und dann komme ich zu dir. Ich so, okay, das ist ja schön, dass wir das so gut abgestimmt haben. Und da machen wir mal so einen richtigen Hangout alle zusammen und reden über dieses Buch.
Oh, da kann ich mich da ja auch reinhängen. Ne?
Du darfst auch kommen, ja. Absolut.
Ja, schön.
Und ich hatte auch.
Aber
so
eigentlich, ich wollte noch was anderes erzählen.
Achso, du wolltest noch was erzählen, okay.
Genau, ja, weil wegen den Ideen, da war ich doch eigentlich hängen geblieben.
Achso,
jetzt funktioniert ja mein Kopf wieder.
Ja.
Und Verena, da habe ich auch darüber nachgedacht, wie unsere nächste Staffel laufen sollte.
Ja.
Weil wir hatten ja jetzt 9 Folgen, das heißt, bald sind die 12 schon wieder um. Und ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, während ich da so vor mich hin vegetierte. Und die Verhandeln-Folge und die Personal-Branding-Folge liefen ja unglaublich stark. Ne? Mhm. Das heißt, es waren so Folgen, wo du richtig so ein bisschen Handwerk gelernt hast. Mhm. Und jetzt war eine Idee, die ich hatte, dass wir so eine Art, jetzt nagel ich mich nicht auf den Namen fest, der ist nicht gut, aber Learn from the Best Bootcamp. Also so ein bisschen so uns selber aufschlauen in der nächsten Staffel. Also sowas wie, wie stellt man heute eigentlich wirklich sinnvoll Menschen ein? Welche Fragen stellt man? Wie ist denn so ein Auswahlkriterium? Wie oft trifft man sich? Und so weiter und so fort. Welche Organisationsstruktur ist eigentlich die erfolgsversprechendste? Von Hierarchie bis Holokratie. Wie führt man zeitgemäß derzeit? Wie definiert man Strategie? Wie motiviert man eigentlich Menschen? Also die Themen, die wir sowieso haben, aber dass wir uns da immer
nochmal
sozusagen...
Nochmal von Leuten, die wirklich was davon
verstehen.
Genau,
Experten ihres Fachs einladen, genau. Wie es damals Frank Dobheide und Matthias Schranner auch gemacht haben und selber uns nochmal aufschlauen. Das wäre jetzt mal eine Idee zu unserer nächsten Staffel.
Okay.
So, jetzt bin ich auch schon durch mit meinem Catch-up hier.
Ich schlafe da mal drüber, ne? Da gebe ich dir jetzt kein Instant-Feedback, ob ich das gut finde oder nicht.
Ist okay.
Also,
ist okay.
Nee,
ich wollte
es
nur mal
gut
platzieren erstmal.
Apropos, da schlafe ich mal drüber. Ich habe am Wochenende so viel geschlafen.
So viel geschlafen.
Ja, ich habe so viel geschlafen. Ich hatte das ereignisloseste, schönste Wochenende seit lange, ja. Also
schön.
Keine Termine, ordentlich einen im Tee und keine Termine, oder wie hat Harald Junke immer gesagt?
Ja, genau.
Also so war das. Mhm. Leicht ein Sitzen und keine Termine. Und es war so schön. Also wir haben so richtig das gemacht, was, glaube ich, ganz viele Menschen am Wochenende machen. Einfach mit dem Hund rausgehen, neue Winterjacke für meinen Sohn kaufen,
ja,
meiner
sowas.
Tochter und meinem Mann beim Kochen zugucken.
Schön.
Ted Lasso schauen.
Oh, die liebe ich auch so.
Beim FC Viktoria den Heimsieg über RB Leipzig beschreien und bestaunen. Also es war einfach herrlich. Und das nächste Wochenende wird genauso. Also ich kann mein Glück gar nicht fassen. Am Samstag fahren wir ja zu dir.
Ja.
Nicht zu Karls Erdbeerhof, sondern zu Leas Apfelfest.
Genau, Leas Apfelfest, immer ein Erntefest, genau. Und das wird auch herrlich unereignisreich.
Oh, ich freue mich da so sehr drauf. Was machen wir da? Kürbisschnitzen,
dann haben wir so verschiedene kleine Spiele und meine Kids verschenken Popcorn und so ein bisschen süße Sachen und es gibt eine Hüpfburg und wir ernten natürlich Äpfel und pressen die in einer Mosterei und ihr bekommt euren eigenen Apfelsaft mit nach Hause.
Gott, das ist so großartig. Vor allem, ich habe jetzt schon so ein Good Parenting-Gefühl, was anschlägt. Aus.
Ja, total.
Ich mache ja eigentlich gar nichts, außer da hinzufahren und bei der Hüpfburg zuzugucken und Apfelsaft zu pressen.
Ich glaube, unser Dorf bedankt sich jetzt schon. Da wohnen halt 800 Leute und die denken so, okay, die Berliner fallen ein. Ja?
Alle so, nochmal 800 Berliner eingeladen.
Ein echter Kürbis in freier Wildbahn.
Genau so. Also, da kann
aber wir haben die auch eingeladen. Also es ist ein guter Mix.
Ja, das ist gut. Ja, nein, also deswegen, darauf freue ich mich riesig. Und dann muss ich mich jetzt einmal vor Freude ausschütten, ja, weil du denkst ja, ich wäre so diese total tiefgründige, hyperintellektuelle, stets
absolut
durchgeplante, tolle Person,
voll,
ne? Was ich eigentlich spannend finde in meinem Leben sind Schuhe.
Eigentlich bin ich doch eine Barbie. Ich oute mich jetzt.
Eigentlich bin ich doch eine verkappte Barbie. Und wir haben ja in diese tolle, tolle Schuhmarke AD investiert, in Luisa Dames.
Ja.
Und die ist ja sowieso irgendwie die Jill Sander der Gegenwart.
Ja.
Und einfach von vorne bis hinten toll. Und die hat ja, wie du weißt, mir seit Jahren geschrieben, kannst du mal deine pinken High Heels ausziehen und AD-Schuhe anziehen? Und dann habe ich immer gesagt, ja, wenn ihr denn pinke High Heels
welche
habt, dann mache ich das gerne.
Wenn ihr welche hättet. Mhm.
Und Lea, wir stehen kurz vor der Weltpremiere von ADX Verena.
Nein.
Da steht sogar in der Sohle drin.
Du machst eine Kollaboration.
Ich
eine
mache
Collab.
Eine Capsule
du droppst Collection. Eine Collab.
Ich droppe eine Collab. Ich kriege meine eigene High-Heel-Kollektion
wow
bei AD in den geilsten Farben.
Wow.
Und Deutschland wird neidisch sein.
Wow, und dann musst du auch so Limited Edition und dann musst
natürlich
du so Codes raushauen und
ja,
sowas.
Ja, ja.
So
ich
wie
mach
Aschraf
da voll den Influencer-Move.
Ja, ja.
Voll den Influencer-Move. Also Pamela Reif,
geil,
zieh dich warm an, hier komme ich. Und und deswegen wollte ich auch mal sagen, ich kann auch so ganz profane Dinge des Lebens richtig, richtig schön finden.
Ich freue mich so drauf. Ich freue mich. Ich werd wirklich, glaube ich, das erste Event mit hohen Schuhen haben wegen
ja,
eurer Collab.
Wirst du.
Falls ihr mir eine als Influencerin dann umsonst zukommen lasst, sonst zahle ich sie nicht.
Vielleicht bist du eine der drei, die so eine Box kriegst. Wir werden sehen.
Die so einen Code kriegt. Deep Dive. Ja, mal wieder ein paar Fakten zu unserer heutigen Folge. Also laut dem Global Leadership Forecast 2018 von Ernst & Young performen Purpose-Unternehmen, also die, die einen starken Sinn vorweisen, bis zu 42% besser in ihren finanziellen Performances, Ergebnissen. Sie erzielen 42% bessere Ergebnisse, so kann man das sagen. Und diese gesellschaftliche Verantwortung wird von CEOs auch erwartet. 54% der Befragten stimmen zu, dass CEOs gesellschaftliche Themen übernehmen sollen und Verantwortung für diese tragen sollten, anstatt auf die Regierung zu warten.
Ja, und ESG, also Ecological, Social und Governmental Kriterien, werden unabdingbar in der Anlagestrategie und im Aktienmarkt. Denn laut einer Umfrage von BeFinance unter 256 institutionellen Investoren weltweit stimmten 82% zu, dass die Integration von ESG in Aktieninvestments, wenn man sie länger als 3 Jahre hält, zu einer Outperformance führt. Also das Kapital wandert in Richtung dieser nachhaltigen Investments.
Und die UN-Nachhaltigkeitsziele, die sind ebenfalls sehr präsent in deutschen Unternehmen. Laut PwC-Studie aus 2019 erwähnen 72% der Unternehmen die Sustainable Development Goals der UN in ihrer Berichterstattung. So, das heißt, das ist das Thema der Stunde. Und wer könnte das mit uns besser besprechen als die Nachhaltigkeitsexpertin, Bestseller-Autorin und ganz frisch Gründerin eines eigenen Zentrums mit dem verheißungsvollen Titel Mission Wertvoll oder Mission Wertvoll. Und zwar Maya Göpel. Sie wird in der SZ als Shootingstar gefeiert und das völlig zu Recht. Sie ist Professorin, Politökonomin, Hochschullehrerin und Mitbegründerin der Initiative Scientists for Future. In ihrer Arbeit an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und gesellschaftlicher Interessenvertretung beschäftigt sie sich mit den Grundvoraussetzungen unserer Gesellschaftsordnung und wie diese neu gestaltet werden sollte. Mit ihren Büchern »Wir können auch anders und unsere Welt neu denken« gibt sie klare und mutige Denkanstöße zum Thema Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Liebe Maya, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
Vielen Dank, liebe Verena und liebe Lea-Sophie, für die Einladung.
Gerne.
Ja, wir freuen uns sehr und bei uns drei Busy Bees dauert es halt auch mal eine Weile, bis man so einen Termin hinkriegt. Aber umso schöner, dass wir jetzt sprechen. Und bevor wir in dein Kernthema starten, wie wir die Wirtschaft in Richtung mehr Nachhaltigkeit drehen können, würde ich gerne mit der persönlichen Ebene starten. Und zwar in Zeiten wie diesen, hätte ich fast gesagt, habe ich mich so gefragt, bist du Optimistin, Realistin oder Pessimistin und warum?
Ah, das sind ja auch so schön umrungene Begriffe, ne?
Natürlich,
also ich, ich glaube, Realistin sollten wir alle für uns in Anspruch nehmen, weil für mich damit einhergeht, dass wir uns trauen, ehrlich hinzuschauen. Und ob ich dann mit dem Befund pessimistisch oder optimistisch bin, kann ich mich entscheiden. Ich habe mich im Moment für die Hoffnungsvollen oder diejenigen, die Hoffnung in sich tragen, entschieden, weil ich so das Gefühl habe, das gibt so einen Mittelgrund, zwischen dem wir versuchen es und wir sehen Möglichkeitsräume und wir gehen da rein. Ob das dann genauso ausgeht, wie wir uns das wünschen, wissen wir nicht. Und dafür werden die Optimisten ja immer so in Haftung genommen. Ne? Wie können sie das überhaupt noch behaupten, dass das gehen kann? Aber wir sagen ja gar nicht, dass es gehen wird, sondern wir sagen, es könnte. Und solange ich das weiß, sozialwissenschaftlich auch fundiert sagen kann, es gibt Alternativen, ist es doch mein Job, sie zu öffnen. Und Pessimismus, habe ich manchmal so den Eindruck, ist das Privileg der Privilegierten im Grunde genommen. Ich tue so, als wäre ich diejenige Person, die realistisch drauf guckt und dann geht eh nichts. Die Leute sind halt so, Frau Göpel. Das kommt im Moment verdammt häufig aus den Ecken derjenigen.
Und dann muss man auch nichts tun, ne? Also muss man selber sich auch nicht mehr
ganz
involvieren.
Genau. Mhm. Und wenn man zufällig ganz gut dasteht im Status quo, ist das natürlich auch ganz bequem, sich hinter den Leuten zu verstecken.
Und Maya, jetzt ist es ja, ich glaube, Verena und ich kennen das auch, wenn wir uns für Themen einsetzen und du hast noch größere Themen als wir am Wickel mit einfach der Klimawende und deinem Einsatz für Nachhaltigkeit, dann gibt es ja trotzdem die Naysayer und auch die harte Kritik und auch teilweise Shitstorm und alle möglichen Themen, denen man dann ausgesetzt ist. Wie machst du das in solchen Momenten, dass du dann wieder Mut fasst, um weiterzumachen?
Also ich glaube, zwei Sachen habe ich gelernt und das waren durchaus schmerzvolle Reisen. Ne? Also ich finde das auch manchmal verrückt, geht euch wahrscheinlich auch so, ja, die will nur im Rampenlicht stehen und die ist irgendwie profilgeil und so. Und dann denke ich mir so, kommt doch mal drei Tage und lebt mein Leben. Also es ist jetzt nicht unbedingt einfach super, sondern auch wirklich mega anstrengend. Und für mich waren zwei Punkte immer ganz, ganz wichtig. Das eine ist, wie schaffst du erstmal von dem, das trifft dich als Mensch, so eine gewisse Distanz rein und versuchst es strukturell zu betrachten. Und für was stehe ich gerade, wo bin ich auch Projektionsfläche? Weil das merke ich, je weiter die Bekanntheit gestiegen ist, umso mehr wirst du ja eigentlich die Plattform und die Erfüllungsgehilfin für viele Leute, Perspektive auf die Welt, was du machen solltest, wird ja sehr stark. Und dann stehst du noch für eine bestimmte Thematik und die ist ja sowieso politisch umkämpft. Und das zu verstehen und da reinzugehen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Momentum, um es von dir als Mensch und warum tun die mir das an, rauszuschieben. Und das schaffst du nicht alleine. Also ich zumindest noch nicht. Vielleicht kriegt man das irgendwann super hin.
Nee, ich glaube, es ist auch eine Stärke, dass man sich das zu Herzen nimmt.
Ja, also weil es geht ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich ein Teil dessen, was eine Authentizität und Integrität ausmacht, dass es dir nicht egal ist. Ich habe da ganz spannende Gespräche mit Politikerinnen geführt, die gesagt haben, sie haben es nicht so doll geschafft, wegzuschieben, wie ihre Kollegen, jetzt bewusst männlich formuliert, gesagt haben, ist doch ein Spiel. Und das schaffe ich nicht, weil es ist kein Spiel. Weil die Themen, für die ich mich einsetze, sind nicht ein Spiel, sondern es geht um sehr viel. Und das ist das, wo ich vulnerabel bleibe. Und deshalb brauche ich in den Momenten halt dann einfach professionelle Hilfe, die einfach das ein bisschen analysieren, was passiert da gerade, ne? Welche Diskurse entfalten sich. Es braucht was Taktisches. Wer müsste jetzt sprechen in dieser Situation, um einen Diskursraum wieder zu öffnen? Weil häufig ist es ja so, dass viele Leute, ich habe so den Eindruck, eine große Mehrzahl erstmal so einen Schritt zurücktritt und kurz wartet. Bist du jetzt eine Persona non grata geworden? Oder ist das jetzt so klar eine Attacke, dass du eigentlich so eine gewisse Trailblazerin bist und was Notwendiges ausgesprochen hast? Und da bleiben sehr viele unentschlossen für eine lange Zeit, bis sie das Gefühl haben, das ist die sichere Seite, auf die ich mich wieder stellen kann. Das habe ich jetzt gelernt. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, diejenigen, entweder kommen sie von alleine, da habe ich jetzt sehr viel Glück gehabt in letzter Zeit, als es doll wurde, oder ich habe schon auch überlegt, wie schaffen wir ein bisschen mehr was wie eine Rapid Response Unit, wo ganz klar gesagt wird, hier verschiebt sich was. Weil häufig ist es ja kombiniert, nicht mit einem inhaltlichen Auseinandersetzen, sondern da geht eigentlich etwas verlustig, von dem wir sagen würden, in einer zivilisierten Gesellschaft haben wir eigentlich solche Umgangsformen ad acta gelegt. Oder diese Form von Journalismus ist nicht mehr Journalismus, sondern entspricht nicht mehr den Qualitätskriterien, die dieser Sektor sich eigentlich selbst gegeben hat. Und dann braucht es Menschen, die da kurz mal eben hinstellen und sagen, nee, so nicht. Also wir können ja gerne inhaltlich kritisch uns auseinandersetzen, aber so nicht, weil das ist ad personam, das ist diffamierend, das ist auch nicht fundiert. Ne? So viele ungenannte Stimmen und ominöses hätte, wäre, täte, wenn, sind dann ja immer gern genommen. Und deshalb sind die Sachen wichtig.
Ja, und ich glaube, das ist zentral und das ist, glaube ich, auch die Botschaft schon mal, die wir hier heute senden wollen. Es ist so einfach, sich immer auf die Seite zu stellen, wo gerade am meisten applaudiert wird. Und in dem Moment, wo noch nicht klar ist, welche Seite mehr applaudiert, stehen zu bleiben und zu sagen, ach, ich warte mal ab, bis ich wieder was gewinnen kann, weil so funktioniert's halt nicht. Ja, du musst eben gerade auch den Trailblazern, wenn sie eben auch noch unangenehme Wahrheiten aussprechen, zur Seite springen, auch bevor der große Applaus irgendwie losbrandet. Und insofern auch mal noch die Anschlussfrage, bevor wir dann ins sozusagen Eingemachte gehen: Wie lädt man seine Batterien auf, die Weil es ist ja nicht so, dass du jetzt in so einer Zeit, wo du eben sehr stark exponiert bist, und das ist ja schon seit Jahren, irgendwie sagst so, und jetzt nehme ich mich mal aus dem Spiel und mache mal irgendwie Ruhe und dann komme ich wieder mit frischen Batterien, sondern du bist ja irgendwie im Dauereinsatz. Wie schafft man diesen Ausgleich, wenn man eben nicht sagen kann, ich tauche mal ab und zu ab und merkt ja eh keiner?
Ja, also es war jetzt schon zum grenzwertig, einfach weil die Zeitplanung wird dir ja nicht mehr gegönnt. Also ich hatte eigentlich so, guck mal, das Buch wird abgegeben, das Manuskript geht in Druck, Ende Juni. Und ich hatte so 6 Wochen mir geblockt, wo ich wirklich gesagt habe, bis so 3, 4 Vorträge mache ich über den Sommer nichts, außer auch mal verarbeiten, sacken lassen, nachdenken, mit meinen Kindern Zeit haben und vielleicht mal so richtig viel Sport wieder zu machen, solche Sachen. Und dann kommt halt diese Außenwelt und sagt, Raton, nee, du hast nicht frei. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich total unterschätzt habe, dass dir diese Möglichkeit der Hoheit über deine Lebensplanung ein Stück weit einfach genommen wird, wenn du öffentliche Person geworden bist. Auch so Spekulationen darüber, was ist dein nächster Job oder so. Warum wird darüber öffentlich spekuliert, bevor ich mich überhaupt festgelegt habe und unterschiedliche Gespräche führe, weil irgendjemand was durchgestochen hat? Ja, toll. Dann wird frühzeitig irgendwas bekannt gemacht und alle wollen von dir Informationen wissen. Dabei ist es natürlich völlig klar, dass du erst sagen willst, wenn du dich entschieden hast, in welche Richtung es geht. Und das sind so Dinge, die mir erst in diesem Jahr sehr stark begegnet sind, wo ich dachte, das sollte aufhören. Also im Politischen ist ja auch diese, ich fand das bei aller Kritik an diesem Buch von Brecht und Wälzer und was da jetzt in dieser Präsentation auch so irre aufeinander geclasht ist, das ist ja eine Lehrstunde bei Lanz gewesen, wie man nicht diskutieren sollte inhaltlich. Und aber so dieses Getriebensein, ne? Also wenn wir sagen, boah, es ist schon ein Novum gewesen, dass in den Koalitionsverhandlungen nicht alles vorher durchgestochen wurde und dass sie deshalb endlich überhaupt noch was geschafft haben. Oder jetzt heute Morgen habe ich so ein Interview gehört mit Matthias Mirsch, wo 4-mal wieder versucht wird, sagen Sie doch mal, um 9 Uhr ist zwar die Bundespressekonferenz, aber jetzt ist 7.20 Uhr, jetzt sagen Sie doch schon mal was. So. Und wo wir uns, glaube ich, da auch fragen sollten, Dinge müssen ja entstehen dürfen und eine bestimmte Qualität entwickeln dürfen, bevor die gesamte Welt auch noch von jemandem dazwischen geframed und mit einem Aufmerksamkeitsnachrichtenwert inszeniert, also Überschriftitis ist ja auch was ganz Fürchterliches, weil da muss es ja immer dramatisch sein. So können Dinge nicht wachsen. So kann auch kein Vertrauen entstehen. Und genau deshalb nehme ich mir jetzt wieder vor, wenn ich jetzt die
Seite... jetzt mal auf. Genau. Super, jetzt kommt die gesunde Ernährung und der Sport. Super. Oktober bis Dezember sind ja auch eh so ganz langsame Monate. Das ist gut, dass du dir die ausgesucht hast.
Naja, also ab Dezember bis dann. So Dezember, Januar habe ich gedacht, oh, da ist so ne, der Sleep Mode, der Jahreswechsel. Naja, die Neujahrsempfänge, die Weihnachtsfeiern. Aber also immer wieder zumindest versuchen, diese Blocker reinzubauen, dann ist wenigstens ein Fenster da. Und das habe ich ja gesehen, wenn es hochhergeht, wo man nicht in eh schon voll getaktet, was noch Zusätzliches reinbauen muss. Also irgendein wichtiger Coach meinte mal, diese ganze Zeitplanungsgeschichte, mindestens 60% mehr, erstmal doppelt so viel reinplanen, wie du denkst, und dann eben noch so 60% Leerstellen reinpacken für alles, was unerwartet ist. Und ich glaube, dass diese Benchmarks total wichtig sind, auch wenn ich sie selten ausreichend beherzige.
Und jetzt bist du ja deswegen auch wieder so exponiert, weil du dein neues Buch rausgebracht hast. Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen. Das klingt also erstmal, für mich ist es Balsam für meine Seele, weil es so positiv klingt. In einer Zeit, wo wir gefühlt irgendwie Umwelt, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, alles irgendwie neu verhandeln müssen. Was macht dir Hoffnung, dass wir vielleicht auf die Wirtschaft bezogen es schaffen, diese Wirtschaft zu transformieren?
Ich glaube, das ganz Wichtige ist ja, den Begriff die Wirtschaft zu öffnen. Ne? Weil ich glaube, das ist genau das, was wir ja gerade beobachten, dass diese Krisenphase von denjenigen, die gerne besitzstandswahrend agieren wollen, total genutzt wird, um mit viel Angst, mit viel Druck, mit viel Krisengewinn nochmals versuchen, sich selbst zu pimpen und ihre Geschäftsmodelle, von denen wir vor Corona und vor dem Krieg gesagt haben, die sind angezielt. Ne? Also Thema hohe Energieverbräuche, Dekarbonisierung, also Effizienzstrategien sind ja vorher schon als mindestens genauso wichtig beispielsweise benannt worden, weil wir halt heute noch nicht grünen Wasserstoff in rauen Mengen und erneuerbare Energien in rauen Mengen haben. Das heißt, die Klimaziele einzuhalten und den Energietransformationspfad zu gehen, bedeutet, dass wir ganz klar auch budgetieren müssen, wie viel Energie können wir heute CO2-arm überhaupt bereitstellen. Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, wir nennen das in der Transformationsforschung, mit den Pionieren und Pionierinnen halt häufiger zu sprechen, die ja eigentlich dafür stehen, wie könnte es denn werden, wenn wir ein paar Strukturen wieder loslassen. Und wir gucken ja immer nur die Verlierer. Aber es gibt ja immer auch Gewinner und Gewinner. Und ich erinnere das noch sehr stark, als ich in Brüssel gearbeitet habe. Da war Janis Potocnik Umweltkommissar, der hat die Ressourceneffizienzstrategie damals schon der EU vorbereitet. Und das ist so der Vorläufer auch von dieser Green Deal-Idee mit der Zirkularität, also einer Kreislaufwirtschaft. Und er hat immer gesagt, sie müssen uns helfen von Wissenschaft und Zivilgesellschaft, weil die Verlierer schreien am lautesten. Und das sind die, die aktuell gut situiert sind und neben dem, was sie an Geschäftsmodellen, Einträge haben, überhaupt diese Marketing-Lobby und öffentliche Sendungsarmada beschäftigen können, weil die PionierInnen sind total darin involviert, ihr gegen den Strom Geschäftsmodell aufzubauen. Das heißt, die haben überhaupt nicht diese Power in Mensch und finanziellem Überbau, um diese politische Beeinflussung machen zu können. Und deshalb auch heute ist mir wieder so wichtig zu sagen, lasst uns neue Verbandstrukturen bauen, ne, weil das immer so der Minimalkonsensus ist. Und dann heißt es die Energiewirtschaft. Nee. Es gibt ganz unterschiedliche Unternehmen oder die Stahlversorger oder die Chemiebranche oder es gibt fantastische grüne Chemieunternehmen, die ganz genau reingucken, wie schaffen wir das denn jetzt eigentlich, Biomimikrie, ne, nachzuschauen, wie die Natur das macht und wie können wir viele von diesen chemischen Produkten ersetzen oder auch die Plastikprodukte ersetzen mit anderen Dingen, die einfach sich kompostieren und dann nicht als Plastik eintragen in unsere Körper inzwischen ja auch zunehmend, sondern sich einfach wieder auflösen. Und das ist mir so wahnsinnig wichtig. Dieses Mindset, die Klarheit darüber, Wirtschaften ist eine Aktivität, ist eine Beziehung zwischen Mensch und Natur und Menschen untereinander. Und da gibt es sehr unterschiedliche Formen der Beziehungsgestaltung.
Absolut. Und es gibt aber auch noch eine Beziehung all dieser Unternehmen natürlich zum Kapital und zum Kapitalmarkt. Und an der Stelle hänge ich immer, weil wenn du sagst, Pioniere können gar nicht so viel die ganze Zeit Lobbyarbeit und Aufmerksamkeit und Pressearbeit machen, weil sie eben wirklich richtige Disruption machen in irgendeinem Bereich, dann wird das ja nochmal verdoppelt, dieser Effekt durch die Kapitalmärkte, denn die ticken ja bisher auch hauptsächlich so, dass das Geld dahin wandert, wo du die größte Rendite kriegst. Und Triple Bottom Line, nach dem Motto, wir gucken nicht nur auf Gewinn, sondern wir gucken vielleicht auch noch auf andere Faktoren, ist zwar seit Jahren in aller Munde, aber sind wir mal ehrlich, immer wieder, wenn ich Quartalsberichte und Börsenberichte höre, dann ist es immer, haben ihren Umsatz um X gesteigert, haben ihren Gewinn um so und so viel gesenkt und deswegen ist der Kurs runtergegangen. Wie schafft man es in einem Kapitalmarkt, der ja global ist, wo ich also weiß, okay, dann wandert das Geld halt ab nach dem Motto, wenn hier die Rendite nicht passt, weil die Leute nachhaltiger werden, dann investiere ich halt woanders. Wie knackt man diesen Punkt?
Ja, ich glaube, das ist der ganz zentrale Punkt, weil wenn wir uns mal überlegen, was Energie, also was Geld ist, ist ja eigentlich auch eine Energieform. Also es ist eine soziale Invention. Das, glaube ich, geht uns immer so verlustig. Wir haben den Eindruck, so ein Ding. Aber es ist ja eigentlich ein Kontrakt. Ne? Es ist auch eine Beziehungsform. Und vieles von diesen Kapitalmärkten, die dann immer so die privaten oder so sind, würde niemals ohne staatliche Hand überhaupt funktionieren. Also gerade wenn du den Lender of Last Resort nicht hättest, den wäre jetzt immer wieder.
Immer wieder das nächste Sondervermögen, ja.
Exakt, würde ständig fröhlich was implodieren. Und auch dieses Enforcement von diesen ganzen spekulativen Verträgen und die dritte Derivatsform doch noch irgendwie zu schützen, da wird ja auch viel drüber debattiert. Deshalb, ich glaube, diese Kapitalmarktreform auf globaler Ebene ist als Thema ja 2008, 2009 da gewesen. Es ist uns ein bisschen verlustig gegangen, da dran zu bleiben in einer signifikanten Form. Jetzt sind natürlich die geopolitischen Verschiebungen momentan so ein bisschen schwierig zu überlegen. Ist es wirklich, kommen wir da global weiter? Also alleine die Position des Dollar und was macht China jetzt damit? Und welche Währung wird da zentral als Rückkopplung auch an die Rohstoffmärkte sich entwickeln und bleiben. Also es sind ja so Themen, da kenne ich mich nicht genug aus, aber da passiert wahnsinnig viel. Und ich glaube, wir müssen parallel schon mal schauen, wie kann man denn eigentlich vielleicht diese regionale Denke auch wieder stärken. Also auf der EU-Ebene ist ja zumindest mit der Taxonomie was passiert, auch im Kontext des Green Deal, wirklich zu sagen, wenn Geld nicht nur aus der öffentlichen Hand, bei der EZB, ja auch mit den Kriterien, eigentlich genau das sein soll, nämlich den Energiefluss oder manchmal sagt man auch den Blutkreislauf einer produktiven Wirtschaft darzustellen, dann müssen wir doch auch überlegen, wie der Organismus ticken können soll. Ne? Und dass es so diesem Kapital eine Orientierung, eine Richtung geben, indem wir sagen, welches, und da glaube ich, ist es wichtig, über diese ESG-Kriterien hinauszugehen. Weil Environmental Social Governance ist immer auf den aktuellen Status quo bezogen. Mache ich das so ungefähr, wie es gerade vorgeschrieben ist? Aber die wirklich interessante Frage heute ist ja der Impact. Also mein Geschäftsmodell, wie trägt das dazu bei, dass wir entweder das CO2 binden oder die Ökosysteme wieder aufbauen? Wir sprechen ja von einem Regenerationsmoment, den wir brauchen, damit wir mehr Freiheit wieder gewinnen, die Böden wieder aufbauen, das Wasser besser wieder speichern, die Waldflächen wieder rückführen oder die Entwaldung vor allem auch stoppen. Das sind ja alles ganz wichtige Themen, die insgesamt mit dem Funktionieren dieses Bioreaktors zusammenhängen. Und dann das Soziale, glaube ich, sehen wir überall, wie wichtig das sein wird, damit wir überhaupt diese Nachhaltigkeitsfrage lösen können. Das heißt, für mich ist diese Impact-Orientierung gerade wahnsinnig wichtig und ich finde es spannend, wie das sowohl auf der Geschäftsmodelllogik durch diese alternativen Bilanzierungsformen ist ja so ein Suchprozess durchaus da. Vielleicht kann man das koppeln und ich glaube, erste Studien finden jetzt statt, um zu verstehen, wenn wir auf der Finanzmarktebene sagen, wir geben dem eine Richtung und wir wollen auch da Impact-Kriterien oder Risiko, meistens ist es ja noch als Risiko geframed, Risikovermeidung, weil der Kapitalmarkt das besser versteht. Aber ich glaube, da ist auch ein Appetit für was Positives, für das Wiederaufbauen, für das Regenerieren, für das Vermögen wieder aufbauen. Und da ist für mich so diese Verbindung zwischen der Arbeit von Mariana Mazzucato, die ja sehr stark sagt, lasst uns die öffentliche Hand auch als Entrepreneur ein Stück weit verstehen, weil die Investitionen aus öffentlicher Hand häufig der Hebel sind, mit dem privates Kapital dann auch reingezogen wird. Oder eben Grundlagenforschung oder Infrastrukturen aus öffentlicher Hand eigentlich so das Vermögen in einer Gesellschaft wieder aufbauen können. Und ich glaube, wenn wir da die Analogie suchen und sagen, da ist ja in dem Public noch der Private-Anteil in den Partnerships oder vor allem Produkte und Dienstleistungen werden dann ja in der öffentlichen nicht mehr in der öffentlichen Hand, sondern meist in der privaten Hand hergestellt. Mit dem Unbundling haben wir das ja viel diskutiert. Ne? Die Netze, sei es Telekommunikation, sei es Schienen, seien es Wasserleitungen und sowas, das wirklich sagen, ist öffentliche Daseinsvorsorge. Aber wer kann dann darauf am besten anbieten? Wer hat die coolsten Ideen?
Ja, und da haben wir noch einen weiten Weg, wenn man sieht, wie Flixbus und Flixtrain da immer wieder aus dem Spiel gedrängt werden. Ja.
Genau, aber deshalb dieses der private Anteil dieses Vermögensaufbaus durch Impact-Orientierung, den viel stärker auch noch in den Fokus zu nehmen. Und ich glaube, also vielleicht kennt ihr euch da sogar viel besser aus als ich. Ich habe schon auch den Eindruck, dass es da einen Appetit gibt von Vermögenden, zu sagen, wenn es da Formen gäbe, dass nicht, also dass ich wirklich weiß, wofür wird mein Geld in Wert gesetzt, was entsteht dort, wie kann ich da auch wirklich an die großen Themen ran. Ich glaube, Bildungssoli hatten wir mal diskutiert, Verena, wäre ja eine so eine Form, ne? Dass ich weiß, was entsteht dadurch, dass mein Geld geht. Das ist ja eigentlich dieser Zusammenhang. Wenn wir da neue institutionelle Lösungen finden, die das Vertrauen aufbauen. Weil ich kenne schon einige, die sagen, ja toll, und dann zahle ich Vermögensteuer und dann gibt der Herr Wissing das wieder für die Straßen aus. Top, was habe ich denn davon gewonnen? Also ich finde, da muss man vorsichtig sein, dass es nicht zu doll Demokratie abwählt, weil das Geld baut sich, was es will, weil die Menschen, die viel Geld haben, haben auch eine Stimme. Ne? Die könnten auch mal bei Wissing klopfen und sagen, guter Mann, wir sind da bereit, was abzugeben, dafür hätten wir gerne aber auch diese und jene Richtung.
Und da hast du natürlich am privaten Kapitalmarkt mit World Fund oder Revent oder Green Generation Fund, Lea, wo wir beide investiert sind, hast du natürlich Gott sei Dank auch schon private Vehikel, solange wie der Staat eben noch nicht entsprechend diese Vehikel matcht.
Und trotzdem finde ich, ist da zum Beispiel die Frage der Rendite immer eine spannende, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Verena, du hast dir davon noch mehr Fonds angeguckt, aber die Fonds, die ich mir angeguckt habe, die sagen schon, ja, die Rendite wird hoffentlich eine Überrendite sein, weil jetzt alle Richtung ESG gehen und so weiter. Das heißt, es ist nicht unbedingt nur altruistisch, ja, und wir wollen das Geld nachhaltiger arbeiten lassen, sondern es ist auch noch, also wirtschaftlich hoffentlich besser und effizienter und wird mehr Rendite erwirtschaften. Und
ich finde es total spannend, weil das ist ja genau der Knackpunkt. Wenn du dir anguckst, Zola, Enpal, Termondo, Sunfire, die ganzen Unternehmen, die at scale Energietransformation machen, die mögen wahrscheinlich sogar die größere Rendite bringen. Wenn das wieder der einzige Maßstab ist, dass man sagt, nur dann, wenn ihr mindestens so viel Rendite oder mehr bringen könnt als die anderen, dann investiere ich in euch. Ja, dann wird es halt ein Nischenprodukt erstmal bleiben.
Dann macht es sowieso für alle Sinn und langfristig sollte es auch so sein und ist hoffentlich auch so, ja, weil sozusagen, wenn wir die Ressource Erde und Welt und die Ressourcen, die wir davon brauchen, um unsere Geschäftsmodelle zu fahren, mit einrechnen würden, dann haben die ja Kosten und die müssen halt ordentlich mit eingerechnet werden und deswegen geht es da sicherlich hin. Aber jetzt gerade ist es so ein bisschen, ja, wenn du eh eine Überrendite machst, sorry, dann ist das auch nicht eine große Entscheidung, da zu investieren. Dann ist das einfach wirtschaftlich weiterhin sinnvoll. Und ich frage es deswegen, und Maja, da würde mich total dein Blick drauf interessieren, weil ich habe ja nun gerade wieder gegründet. So, jetzt ist das eine Akademie, um mehr Frauen in Führung zu bekommen. Das heißt, wir machen Führungsweiterbildungen für Frauen, weil ich einfach 50-50 irgendwann haben möchte. Und zwar am liebsten noch zu meinen Lebzeiten, das wird schwer. Aber ich würde am liebsten 50% Frauen, 50% Männer in allen wichtigen Positions of Power haben in dieser Welt, weil ich einfach glaube, dass die Welt dann eine bessere ist. Jetzt ist also das Modell für mich erstmal schon sehr sinnhaft. So. Und wie geht man denn dann dran? Also ich habe natürlich auch gedacht, was heißt denn das Triple Bottom Line? Jetzt stellen wir aber nichts her, ja, sondern das ist quasi online. Damit sind wir eh hoffentlich Ressourcen schon da, aber es gibt natürlich auch andere Firmen, die immer noch was herstellen müssen, weil wir immer noch Kleidung am Körper brauchen und so weiter. Das heißt, wie guckst du denn, wenn du jetzt dir solche neuen Firmen angucken würdest und man kann wirklich auf einer grünen Wiese anfangen, wie denkt man denn jetzt den ganzen Kreislauf mit und die Ressourcen, die wir für unser Geschäftsmodell brauchen?
Was ich zum Nachlesen spannend finde, ist den Suchprozess, den die Capital Coalition recht transparent macht, weil das ist einmal ein Naturkapitalprotokoll haben sie entwickelt und einmal ein Sozialkapitalprotokoll. Und du würdest ja mit deinem Thema vor allem auch da reinfallen. Ich finde auch die Definition der ILO, der International Labour Organization für Arbeit, total wichtig, weil mir das auch da relevant scheint, dass Jobs eigentlich ja etwas sind, wo wir den ganzen Tag lernen. Und das fehlt uns häufig, finde ich, in dem Anspruch dessen, wie ein Design eines guten Arbeitsplatzes eigentlich sein sollte und was es Menschen ermöglichen sollte. Nicht nur, ich nehme jetzt frei für eine Weiterbildung, wo wir auch noch hinterherhinken, sondern eigentlich, dass gute Jobs dadurch gekennzeichnet sind, dass Menschen sich entwickeln und dazulernen können und eben eine Motivation dadurch natürlich auch gewinnen können. Und wie ich finde, auch eine Freiheit, sich theoretisch auch mal woanders bewerben zu wollen. Ne? Also weil das Skilling on the Job stattfindet. Und diese Themen zu bilanzieren, ist natürlich schwieriger, als wenn du versuchst, mit naturwissenschaftlichen Größen, die sich in der Quantifizierung besser aufheben lassen. Und wir haben ja sehr stark diese Quantifizierung als Messgrößen genommen und vergessen dabei so häufig, dass hinter Monetarisierung, damit ich überhaupt Quantitäten hin und her schieben kann, immer so viele Wertentscheidungen stehen. Und deshalb ist mir im Moment so ein riesiges Anliegen, diese Wertentscheidungen transparenter zu machen, damit wir dieser vermeintlichen Objektivität der Zahlen so ein bisschen was abgraben zumindest. Ne? Sagen, ja klar, das, irgendwann brauche ich es mal und Zahlen sind auch wichtig, um Verhältnismäßigkeiten und Äquivalente herstellen zu können. Aber wir sollten nicht so tun, als wäre das irgendwie objektiv. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, neben der Preisgestaltung, dass die ökologischen Kosten reinkommen, wir uns dem annähern. Entweder sagen, andere Messgrößen sind wichtig, in einem Shadow Accounting, Shadow Bilanzierung, wo du qualitativ vielleicht solche Sachen daneben stellen darfst. Oder, und das ist eben die Frage, die gerade stark debattiert wird, kannst du es auch quantifizieren, sodass es in der Bilanzierung wirklich aufläuft? Das wäre so ein Social Capital Protokoll Versuch. Beides hat Vor- und Nachteile, ne? Weil man auf der einen Seite sagt, dann kann der Finanzmarkt und das Finanzielle das lesen. Du hast es in die Währung übersetzt, die dort ankommt. Auf der anderen Seite bedeutet diese Prägung natürlich auch eine Verlustigkeit von qualitativen Anteilen, die du in der Zahl nicht unbedingt packen kannst. Gerade bei sozialen und kulturellen Unterschieden, alles in eins zu schrumpfen, ist häufig an der Realität vorbei. Das wissen wir, glaube ich, alle, die wir unternehmerisch in unterschiedlichen Kontexten gearbeitet haben. Da ist so viel kulturelles Beziehungsgeschehen. Wie gehst du miteinander um? Welche Kultur herrscht davor? Ob ich über mich hinauswachse oder nicht? Das, glaube ich, werden wir mit den Zahlen nicht hinbekommen. Und deshalb ist dieser Fokus auf das Wie und die Prozesse. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber in der Frage mit den Frauen geht es mir ja auch viel darum, es geht um einen Wandel des Umgangs miteinander, einen Wandel dessen, was relevante Perspektiven sind, einen Wandel dessen, wie man auch miteinander umgeht und nicht pum, 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 wir setzen jetzt einfach so wie Frauen hin, sondern es geht ja wirklich um einen strukturellen und kulturellen Wandel, der dann Einzug halten kann.
Und nochmal eine Frage in die Richtung, wenn Wandel Einzug erhalten sein kann, dann kann es einerseits positiv passieren aus, wir, wie Lea auch, machen uns Gedanken bei Neugründungen. Zum Teil musst du aber natürlich auch Dinge verbieten, die schon da sind. So, und das ist ja immer so ein bisschen der Vorwurf, der im Raum steht. Ihr, die ihr da die Wirtschaft transformieren wollt und Nachhaltigkeit, ihr seid eigentlich so Verbotsmenschen. Ihr schränkt meine Freiheit ein, ihr nehmt mir Sachen weg, die ich lieb gewonnen habe. Und das finde ich immer ganz spannend, weil wenn man sich mal anguckt, Verbote bestimmen unser Leben, ja? Verbot, über die rote Ampel zu gehen, Verbot, die Schule zu schwänzen, was mich besonders nervt, Verbot, elektronische Arbeitsverträge auszustellen oder Verbot, digital eine Gesellschaft zu gründen, darf ich auch alles nicht, schränkt mich massiv ein in meiner Freiheit. Und trotzdem denken wir immer, dass wenn jemand jetzt sagt, wir müssen jetzt was einschränken, zum Beispiel das Tempolimit oder Autos in Innenstädten, dann wird's irgendwie gemein. So, und ich habe diesen schönen Satz gelesen, Menschen mögen so lange keine autofreien Innenstädte, bis sie in einer leben. Und was ist da dran? Also warum tun wir uns so schwer mit Verboten in diesem Bereich der Nachhaltigkeit, wenn wir doch eigentlich in allen anderen Bereichen Verbote akzeptieren, als hat der Staat so festgelegt, halten wir uns seit Jahrzehnten dran?
Ja, also ich würde einmal kurz eine Perspektive vorschalten, die ich auch in dem neuen Buch ganz stark gemacht habe, genau deshalb. Also komplexe Systeme sind evolutionär immer in einer Entwicklungsdynamik. Das heißt, alles, was ich tue, jeden Tag hat eine Wirkung. Auch wenn ich nichts tue, hat es eine Wirkung. Und deshalb unterscheidet man im Strafrecht inzwischen zum Beispiel auch Omission. Also wenn ich nicht gehandelt habe und dadurch ein Schaden entstanden ist, dann mache ich mich trotzdem irgendwann haftbar, weil ich wusste, ob der Konsequenzen und trotzdem vorgezogen habe, nichts zu tun. Dem gekoppelt ist in der Psychologie, dass wir lieber trotzdem dieses Zurückbleiben und nicht aktiv die Entscheidung getroffen haben für die Veränderung, weil wir dann komplett die Verantwortung haben. Und ich finde, man konnte das so mega sehen bei Putin und der Gasembargo-Frage. Das war auch eine Landsendung mit Robert Habeck. Und da ging es ja darum, dass er wahnsinnig unter Druck gesetzt wurde. Er müsste jetzt sofort das Gasembargo durchziehen, was ja eine riesige Verbotskaskade gewesen wäre für viele Dinge. interessanterweise von einigen Ökonomen auch sehr aktiv vorgetragen, mit sehr moralischem Unterbau, die vorher immer die Klimapolitik als Verbotsdiktatur kritisiert haben. Das ist auch interessant, ne? Wie man unterschiedliche Dinge auf einmal bezeichnet, wenn sie in der Sache recht ähnlich sind, beziehungsweise beim Klimaschutzabkommen ja wenigstens völkerrechtliche Ziele schon haben. Und man hat gesehen, wie Habeck da saß und dachte, wenn ich jetzt aktiv die Entscheidung treffe, werde ich für alle Konsequenzen in Haftung genommen. Wenn Putin die Entscheidung trifft, dann ist klar, dass ich handeln muss, ne? Weil einfach die Infrastruktur sowieso nicht mehr funktioniert. Und genau das geht uns so wahnsinnig verlustig in dieser Verzichts- und Verbotsdebatte in den Nachhaltigkeitsfragen. Diese Transformationsagenda ist entstanden aus der Erkenntnis, dass wir in unserer Art, wie wir den Planeten benutzen und ihn damit verändern, unsere Freiheiten immer stärker beschränken. Und die Risiken, vorausschauend planen zu können, ein bisschen verlässliche Jahreszeiten zu haben, Ernten zu haben, Wasserzyklen zu haben, ruinieren. Und deshalb ist es so schwierig, da überhaupt noch von Verboten zu sprechen, weil eigentlich ist Ordnungspolitik ja angetreten dafür, die Risiken und vor allem die Schäden von einer Gesellschaft, einer Volkswirtschaft, die man nachweislich sehen kann, dass sie kommen, zu reduzieren und frühzeitig zu parieren. Und trotzdem sprechen wir eben davon, dass es Einschränkungen sind, weil wir, glaube ich, sehr kurzfristig denken, weil natürlich diejenigen, da sind wir wieder bei denen, die momentan sehr angenehm leben in diesem Kontext. Und ich will auch nicht absprechen, dass einige auch angewiesen sind auf die Infrastrukturen, von denen wir sagen, dass sie sich ändern müssen. Aber wir brauchen eine ganz klare Perspektive darauf, was passiert, wenn wir nicht handeln. Und das fehlt komplett in jeder dieser Gleichungen. Und deshalb sage ich mal, lasst uns doch ein Level Playing Field machen, dass die Evidenzbasis des Veränderns, was passiert, wenn ich einen CO2-Preis auf 60, 80, 90 Euro hochsetze, muss mit einer Studie oder mit einer Hochrechnung parallel gelegt werden, was passiert, wenn ich das nicht mache. Und welche Kosten laufen dann auf? Und welche Verzögerungen in den Investitionen, in die Infrastruktur, die dann die Leute auch ohne PKW endlich frei reisen lassen würde, werden damit in die Wege gesetzt oder eben retardiert, ne? Dieses Innovationstempo wird ja reduziert dadurch. Und nur dann können wir über Verbot oder Befreiung sprechen.
Total. Und welche impliziten Verbote haben Bevölkerungsgruppen, die bestimmte Sachen nicht nutzen können, weil andere sie übernutzen? Also ihr seid ja immer so gleich auf der Weltbühne unterwegs und ich gehe da immer so gedanklich verloren. Deswegen bin ich dann immer wieder so im Klein-Klein, weil ich mir das einfach besser vorstellen kann. Ja, und glaube ich einfach eine Person bin, die es total pragmatisch braucht und die es auch braucht durchs eigene Erleben. Das heißt, wir versuchen natürlich selber einen Teil dazu beizutragen, ja. Also meinetwegen sich Tado einzubauen als ein Beispiel, dass man sinnvoller heizen kann und schneller gegensteuern kann und, sag ich mal, mehr runterpegelt und wenn man weg ist, komplett ausmacht und solche Sachen, wie die man früher vielleicht nicht so gemacht hat. Wir fahren wesentlich mehr mit der Bahn, fast alles, was geht mit der Bahn erstmal. Trinken Hafermilch. Ich bin Vegetarierin geworden. Also das heißt, es sind schon starke Veränderungen fürs eigene Leben, die man auch merkt, die ich, finde ich, durchs eigene Erleben ehrlicherweise alles wesentlich leichter fand, als ich es mir vorher gedacht hatte. Klar braucht es so eine Umstellungszeit, aber dann ist man eigentlich ganz gut drin. Wie siehst du denn diesen Anteil der eigenen Person? Weil mein Gefühl ist immer, okay, eigentlich ist mein Beitrag damit total klein. Also der ist fast irrelevant, wenn man sich die Welt anguckt, ja. Und gleichzeitig denke ich so, und sonst kommt es bei mir nicht an. Also ich muss das fühlen und selber das Gefühl haben, ich habe einen echten Beitrag und sei der nur so klein, die Hafermilch zu trinken, obwohl ich sie nicht mag und sie mir zu viel Zucker hat. Ja? Und Verena und ich streiten uns jedes Mal immer noch drum, weil ich so denke, oh, ich möchte sie eigentlich gar nicht. Aber gut, ich tue damit was für die Welt. Also wie stehst du zu diesen kleinen Dingen, die wir Menschen im Alltag machen und findest du, ist das was sich jetzt jeder auf die Fahne schreiben sollte? Sollte sich jede Person sagen, weißt du was, ich verbiete mir nicht drei Sachen, sondern ich stelle drei Sachen um in Dinge, die mir vielleicht sogar besser tun danach. Kann ja gut sein.
Ja, das Spannende ist ja der letzte Punkt. Und die Psychologen haben auch gerade wieder herausgefunden, dass die gesundheitlichen Themen für die Menschen den Klimawandel sehr stark an sie ranholen. Ne? Also einmal mit den Hitzewellen und den Konsequenzen. Was macht das mit uns? Eckart von Hirschhausen erzählt ja auch immer so schön, bei 42 Grad stockt das Eiweiß, nicht so super. keine richtig artgerechte Haltung für so biologische Wesen wie uns. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die ganzen sogenannten Co-Benefits, wo ja jetzt auch viele Role Models rausgekommen sind mit anderen Ernährungsformen, bis hin zu Veganismus und was das an sportlicher Power auch freigesetzt hat. Da sind natürlich auch alle Körper ein bisschen unterschiedlich und deshalb muss jeder und jeder für sich da die gute Mischung finden. Aber ich finde das ganz, ganz relevant, diese Co-Benefits-Sache sich anzugucken und wirklich auch zu sagen, was sind wir in einer seltsamen Gesellschaft, wo jede Ernährungsberatung und jede Gesundheitsberatung sagt, passt mal auf, also zu viel Zucker und zu viel Fleisch ist überhaupt nicht gut für euch und bringt uns außerdem sehr viele gesellschaftliche Kosten, by the way, nicht nur in der Fleischproduktion. Das ist ja nicht billig, das Schnitzel, sondern dann zahlt die Steuerzahlerin halt an einer anderen Stelle unsichtbar für uns alle mit, wenn wir jetzt einen Meter Erde abtragen müssen in Niedersachsen, weil es so voller Gülle ist. So, das ist ja absurd, wenn man sich die Produktionsbedingungen anschaut. Und dann zu überlegen, ja, warum das für meine eigene Lebensqualität sowieso etwas bringt und sich immer wieder klarzumachen, dieses Ausspielen von eins gegen das andere. Fast alle Lösungen in der Realität sind sowohl als auch. Und ich finde das so verrückt. Wir sagen, es muss der Staat regeln. Nein, es muss der Markt regeln. Nein, es muss der Sektor regeln. Und die Konsumenten, wenn die nicht wollen, können die Produzenten nicht. In der Realität ist es immer entweder ein Virtuoser oder ein Teufelskreis. Und wir brauchen diesen virtuosen Feedback-Loop. Weil wenn ich anfange nachzufragen als Konsument, ist es am Anfang klein. Aber trotzdem fange ich an und ich mache das immer. Wenn es das nicht gibt, wenn ich die Leute nicht fragen kann oder die keine Antwort haben, wo kommt ihr Kleidungsstück her? Wer ist in dem Produktionsprozess involviert gewesen? Wie sind die vergütet gewesen? Können sie mir die Schadstoffe nachweisen? Wenn das nicht angefragt wird, ist es gar nicht Teil dessen, was ich als Raum der möglichen Antworten und Informationen, die ich haben sollte, präsent sind. Und wir sind lernende Wesen. Und das heißt, je mehr ich das nachfrage, umso mehr verselbstständigt sich das. Und dann in der Summe wird es natürlich auch interessant. Also wenn ich mir überlege, vor 25 Jahren als Vegetarierin, das war ein bisschen marodes Dasein in dem öffentlichen Raum.
Das stimmt echt,
und wirklich freiheitsbefreit. Und jetzt natürlich ist es in Berlin komplett anders als an anderen Orten. Aber du kannst dich ja ganz frei bewegen und ganz toll essen gehen.
Ganz normal am Leben teilnehmen.
Genau.
Als Veganerin kannst du
selbst
das
als Veganerin machen.
Absolut. In Berlin ist sogar so, dass wenn du sagst, ein Kaffee Latte mit normaler Milch, dann meinen die Hafermilch. Ja?
So.
Also das, da ist es schon umgedreht. Nein, total spannend. Und gibt einem einfach auch die Bestärkung, it matters, ja. Also jeder Schritt, den du auf der individuellen, persönlichen Ebene gehst, der macht einen Unterschied, weil du dann plötzlich ein Produkt nachfragst oder eine Dienstleistung oder jemanden auf den Plan rufst aus, ja, da hätte ich ein Bedürfnis, da gibt's aber noch nichts am Markt. Und vielleicht mal als Abschluss. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, Die Welt neu denken. Das war noch eine Einladung. Jetzt kommt, wir können auch anders. Das würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt mal zumindest ein Appell und nach dem Motto, so, jetzt eingeladen seid ihr, aber jetzt könnt ihr auch mal mitmachen. Wann kommt irgendwie, wir müssen jetzt handeln, weil du einfach sagst, so, ich habe Appelle gesendet, ich habe den Menschen es erklärt und so und uns läuft aber die Zeit davon. Also wie verändert sich dein Mindset auch in diesem, ich nenne es mal extra martialisch, Kampf, den du kämpfst, dass du sagst, die Dringlichkeit wird ja von Tag zu Tag höher. Und was macht das mit dir?
Also es ist tatsächlich ein Balanceakt. Ich verstehe mich immer als Teil eines Systems. Und deshalb gucke ich eben auch hin, welche AkteurInnen sind da schon unterwegs. Und für mich war, nachdem ich aus der Forschung für Nachhaltigkeitsthemen ein englisches Buch, was wissenschaftlich war, geschrieben habe, dann war ich im Beirat für Politikberatung für die Bundesregierung und es sind wirklich tolle Gutachten, die ganz klar sagen, wie sich Sektorpolitik irgendwie verändern müsste. Und ich habe gesehen, dass die empfangen werden und in eine Schublade wandern. Und mir ist so klar geworden, politische Veränderung, und das ist der zweite wichtige Teil, unsere anderen Rollen in dieser Gesellschaft nie zu vergessen, nicht nur an der Kasse und in dem Gespräch mit anderen, warum wir die Dinge machen, sondern auch in unserem Einfordern, dass diejenigen, die unsere Freiheit vorstrukturieren, und das sind immer noch die ProduzentInnen und das ist immer noch ganz klar die Politik, in Verantwortung zu nehmen, ihnen aber auch diskursiv den Raum zu bieten, in dem sie handeln können. Nämlich gegen dieses Besitzstand wahrende Angst machen, zu sagen, nee, es gibt da diese andere Welt und die ist attraktiv. Und das war der Punkt, in den ich mich reingesetzt habe, wo ich gesagt habe, das ist mir zu unterspielt, weil wir so lange die Beweislast, es ist wirklich so schlimm, bei den ganzen Menschen, die die Datenlage verstanden haben, geparkt hatten. Da kann man sich die Reaktionen auf Grenzen des Wachstums angucken. Da kann man sich bis zum Letzten immer wieder angucken, wie sämtliche Umweltverbände dann dahin gebracht werden, zu argumentieren. Es ist richtig, richtig blöd, wenn das mit dem Grundwasser nicht mehr funktioniert. Glaubt uns endlich. Und es gab viel zu wenig, finde ich, die Stimmen, die sich hingesetzt haben, gesagt haben, das ist das Wünschenswerte, wie du beschrieben hast, man mag die Stadt, wenn sie da ist. Lasst uns die ZukunftsseherInnen zusammenbringen. Lasst uns das mit einem positiven, wir können auch anders tatsächlich verbinden. Und lasst uns anfangen und uns gegenseitig inspirieren, weil die vielen kleinen Schritte in der Summe dann dazu führen, und da bin ich tatsächlich im Moment bei der Privatwirtschaft, bei der Zivilgesellschaft, bei der Wissenschaft und vielleicht auf kommunaler Ebene stärker in der Politik als national. Ich glaube, das Nationale wird uns hinterherhinken. Man sieht es ja gerade, wie es medial auch einfach torpediert wird, noch und nöcher. Aber wenn wir die Realitäten, die Lebensräume Stück für Stück umbauen und die Menschen sehen, was an Zugewinn dabei ist, dann macht das Lust mitzumachen. Und die Sinnfrage ist ja genau die, und das finde ich so wichtig, sowohl auf das Buch eine Einladung, und es war mir ganz wichtig, diesen Untertitel zu setzen. Ich habe so viele E-Mails bekommen, und zwar aus allen Sektoren der Welt, von Ingenieurinnen und Ingenieuren und sonst wo, die in diesen großen Konzernen auch arbeiten und sagen, Einladung angenommen und ich mache jetzt das, das, das. Und das ist ja genau dieses, jede Person fängt an, in ihrem Kosmos zu verstehen, was ist mir der nächstmögliche Schritt. Und dann können wir uns gegenseitig davon erzählen. Und deshalb konnte ich dann immer gut informiert auf die nächste Journalistenfrage, Frau Göppel, die Leute wollen doch gar nicht sagen, ich weiß nicht, welche Leute Ihnen begegnen, aber
ich habe gerade wieder 100 E-Mails gekriegt. Die haben die Einladung angenommen.
Ja. Genau. Und das ist ja wieder so wichtig, wurde auch jetzt zum Glück öffentlich ein bisschen thematisiert von den Soziologen. Und wir haben ja diesen eingebauten Bias, dass wir denken, wir sind zwar bereit, aber alle anderen nicht. Und dann denken wir, ach, aber in der Summe werden wir da nie hinkommen. Und dann wird medial inszeniert, oh, guck mal, alle stehen am Flughafen. Oh, guck mal, die SUV-Quote geht hoch. Und dann denke ich so, oh, meins hat eh wieder nicht genug gemacht. Aber die vielen kleinen Aktivitäten, die genau was anderes machen, die finden irgendwie nicht den Resonanzraum in der Öffentlichkeit, weil da aus irgendwelchen Gründen medial immer noch der Fokus drauf liegt, den Nachhaltigkeitsleuten zu beweisen, dass die Menschen so schlecht sind. Und zu faul sind und gar nicht wollen und nur bequem sind. Und damit vergessen wir, dass das genau diese self-fulfilling prophecy aufbaut, die die Soziologen beschreiben, dass wir dann wieder den anderen nicht trauen und dann denken, ah, dann ist meins auch nicht genug. Und deshalb brauchen wir diese sozialen Kipppunkte, deshalb brauchen wir Regeln. Und ich empfehle immer und immer wieder Moin kommen, weil die so schöne Arbeit leisten, weil die wirklich mit Fokusgruppen und Wertsystemen versuchen, in Deutschland zu verstehen, was läuft. Und gerade bei der Klimastudie wirklich 66% gesagt haben, wir wünschen uns mehr Vorschriften und Regeln, damit wir glauben, dass unsere Beiträge in der Summe, weil alle anderen mitziehen, auch das Problem lösen können. Weil dann kommen wir in das Vertrauen da rein, viele Kleine machen einem großen Beine. Die Summe der Teile oder die Summe ist mehr als die Anzahl der Teile. Und genau da möchte ich im Moment gegenhalten. Und das ist mir so wichtig, weil ich merke, dass wir diesen Sprung machen von ist nicht so schlimm und alle mussten sich da wirklich abarbeiten und sagen, doch, lasst uns bitte handeln, zu, oh ja, jetzt ist ja zu spät. Das sehen wir überall. Und ich denke so, nein, da ist doch dieser Sweet Spot in der Mitte.
Genau, da ist noch was in der Mitte und deswegen auch heute dieses Gespräch, weil wir sind Akteure unseres eigenen Lebens. Wir haben es in der Hand. Es ist kein System, was über uns gekommen ist, schon gar nicht in einer Demokratie. Und genau, was du eben gesagt hast, das passt auch gut zu diesem Buch im Grunde gut, was wir gerade in meinem Book Club lesen. Was ist, wenn wir im Grunde gut sind und wenn das, was wir tun, eben doch viel stärker resoniert, als es die Medien manchmal aufnehmen? Und ich glaube, wenn wir das einfach heute mitnehmen aus jede Kleinigkeit und ob es unser Haferlatte ist, Lea, oder mehr Bahn fahren oder CO2 offsetten und nicht nur mit Aufforstung, sondern auch mit Öfen, die anders gebaut werden, Wasserkraftwerken, die gebaut werden in Indien oder so. Also all das matters und ich glaube, Schritt für Schritt kommen wir ins Laufen, dann wird es irgendwann eine große Bewegung, die es ja auch durch Fridays for Future schon ist und dann kommen wir hoffentlich am Ziel an. Also Maya, ich würde sagen, die Eingangsfrage war, bist du Realistin, Optimistin, Pessimistin? Ich würde sagen, da ist ein ganz schöner Schuss Optimismus drin, den du uns heute gegeben hast, dass wir es wirklich schaffen können. Also vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch. Und wisst ihr, was die ganz wichtige Botschaft aus der komplexen Systemforschung ist? es gibt ja nicht das eine Ziel, sondern wir werden immer weiter lernen und eine Welt mit 2 Grad Erwärmung ist deutlich besser als mit 4,5. Und deshalb sind wir dauerhaft aufgefordert, diese zukünftige Welt zu bauen. Es ist nicht an, aus. Wir machen Zukunft, jeden Tag.
Jetzt kommt Werbung.
Ja, heute möchten wir euch mal wieder HelloFresh vorstellen. Und ich stelle das wirklich so gerne vor, weil HelloFresh mir dabei hilft, so zu tun vor meiner Familie, als hätte ich großartige Kochkünste. Und da bin ich HelloFresh sehr dankbar, weil es ist irgendwie innerhalb von einer Stunde zum Beispiel gut machbar zu kochen. Ich habe alle Sachen vor Ort, alles eingekauft in den richtigen Portionen. Ich muss es nur noch zusammenhauen. Ich halte mich an das Rezept und es schmeckt dann auch allen, was bei meinen eigenen Kreationen noch nicht zu 100% der Fälle so ist. Und deswegen nutze ich das total gerne. Unter anderem auch deswegen, weil ich jede Woche aus über 40 verschiedenen abwechslungsreichen Rezepten auswählen darf. Und dazu gibt es halt immer so eine Rezeptkarte und damit sind die Gerichte unfassbar einfach und schnell zubereitet. Und du bekommst quasi so eine Kochbox und erlebst damit täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu richtig kreativen Neuinterpretationen.
Ja, und apropos kreative Neuinterpretationen, jetzt nur im April verfügbar sind limitierte Gerichte auf einer Reise durch Japan, Korea, Malaysia à la Taste of Asia verfügbar. Also zum Beispiel japanische Sakura Bowl, malaysischer Laksa oder koreanische Fleischbällchen. Und wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, dann schaut doch mal vorbei auf www.hellofresh.de/fast, fast groß geschrieben. In Österreich auf www.hellofresh.at/fast, groß geschrieben. Und in der Schweiz auf www.hellofresh.ch/fast, groß geschrieben. Und mit unserem Gutscheincode FAST, auch wieder groß geschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Und außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen. Also jetzt einfach den Gutscheincode FAST groß geschrieben eingeben und leckeres Essen für euch selbst und eure Liebsten bestellen, das einfach und schnell zubereitet werden kann. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Guten Appetit. Werbung Ende. Was bewegt dich?
Ja, heute komme ich mal mit einem Thema, wo man erstmal denkt, hä, was hat denn das im Business-Podcast zu suchen? Und zwar das Thema Wechseljahre. Und es ist echt interessant, Lea, ich habe in den letzten Monaten wirklich in verschiedenen Kreisen über dieses Thema diskutiert. Mhm. Denn wenn man sich die Statistik anguckt, dann könnte ich auch schon mittendrin sein. Und auf jeden Fall bin ich wahrscheinlich kurz davor.
Aber wieso? Wann geht das so los laut Statistik?
Na, das geht, also bei manchen geht es auch schon unter 40 los, aber mal im Schnitt zwischen 40 und 55. Mhm. Und das Interessante ist, man weiß überhaupt nichts darüber. Also kein Mensch sagt ja irgendwie, du Verena, du kommst ja jetzt bald in die Wechseljahre und jetzt übrigens Folgendes. So, und jetzt könnte man ja sagen, dass die persönliche Seite dieses Themas, also dass ich da oder Frauen in meinem Alter in die Wechseljahre kommen, das ist ja erstmal ihr Privatleben sozusagen. Aber dann zieh dir jetzt mal bitte folgende Zahlen rein, die uns eine Zuhörerin geschickt hat und die mich echt vom Hocker gehauen haben. Bis zu 90% der Frauen in dieser Phase geben an, dass diese menopausalen Symptome ihre Arbeitsleistung beeinträchtigen. Mhm. Circa 50% der Frauen reduzieren in dieser Phase ihre Arbeitszeit. 50%.
Wow. Die Hälfte der Frauen, wow.
Und etwa 10% kündigen ihren Job ganz. So, und das ist ja eigentlich die Phase, wo du karrieremäßig den großen Sprung machst, wo du schon ordentlich irgendwie, ne, Erfahrung hast und
das
so, jetzt starte ich richtig durch. Mhm. Und anders als in der breiten Öffentlichkeit diskutiert, also ich habe schon 100-mal gehört, ja, dann hat man so Hitzewallungen und so. Ja, schön wäre es, wenn das alles wäre, sondern du hast halt aufgrund von deiner ganzen Hormonzusammensetzung in der Zeit hast du Schlaflosigkeit, Energielosigkeit, Muskelschmerzen, regelmäßige Migräne, so bis hin zu Depressionen. Und 70% aller verschriebenen Antidepressiva gehen auf Frauen in diesem Alter.
So, und krass. So, und, das ist ja so krass.
So, und damit ist es eigentlich ein riesen Workforce-Thema. Und wenn man sich dann aber anguckt, wie groß ist denn die Awareness eigentlich der ArbeitgeberInnen bei diesem Thema?
Gar nicht.
Und dann sagen 90.
Ich habe das im Arbeitskontext noch nie gehört, ehrlicherweise. Noch nie. Nein.
Noch nie. Und wahrscheinlich, wenn wir beide jetzt 50 wären, dann hätten wir es schon 1000 Mal um uns herum gehört und hätten wahrscheinlich schon eine Petition gestartet für irgendwie neue Maßnahmen am Arbeitsplatz. Aber weil wir noch vor der Welle sind, ist es für uns ja ein völliges Tabu/Non-Thema. Und das zeigt sich auch wieder in den Studien. Laut einer US-Studie geben 90% der betroffenen Frauen an, keinerlei Unterstützung durch ihre Arbeitgeber zu erhalten. Ja. Und ich glaube noch nicht mal, dass das böser Wille ist. Das ist einfach eine völlige Ahnungslosigkeit.
Total.
Und die Hörerin schreibt so gut, du könntest eben durch Enttabuisierung oder Aufklärung auf Management- oder Vorgesetzten-Ebene Timeout-Räume, Tischventilatoren. Ich meine, wenn du Tischventilator denkst du ja, das ist ja wohl die einfachste Maßnahme. Aber käme ich ja im Traum gar nicht drauf. Also das heißt, es ist ein Riesenthema. Und wenn Frauen dieses Thema mehr kennen würden und sich früher damit beschäftigen würden, dann kannst du eben auch ganz viel tun. Ja, also du kannst eben mit Hormonersatztherapie diese Symptome alle in den Griff bekommen. Da rede ich jetzt auch über Themen, über die ich noch keine Ahnung habe. Aber warum ich das Thema hier anbringen wollte, ist einfach, weißt du, wenn du schwanger wirst, dann geht dein Mann mit zum Ultraschall, deine ganze Familie fiebert mit, alle sagen, wow, deine Hormonzusammensetzung ändert sich im Körper,
du kriegst ein Kind. Der Arbeitgeber fängt an, zumindest zu überlegen, hier, da ist ein Sofa, wo du dich dann hinlegen kannst. Oder
genau,
man weiß, dass den Frauen eher schlecht ist, näher zum Badezimmer hin, den Arbeitsplatz oder was auch immer.
Wenn du ständig heulst, sagt jeder, auch Mann, die Hormone, du Süße und so.
Ja.
Und jetzt mal retour das Ganze. Also jetzt gehen die Hormone aus deinem Körper wieder raus und du hast deinen Soll erfüllt und jetzt kommen die Wechseljahre. Da habe ich noch nie gesehen, dass irgendwer mit zum Arzt geht. Ich habe noch nie die Geschichte gehört, ja, wir waren jetzt gerade beim Wechseljahre-Aufklärungsgespräch und das war so schön oder so. Und deswegen einfach für all die Frauen da draußen, die schon betroffen sind und für alle uns Frauen, denen das noch bevorsteht, lasst uns diese Themen aus dem Mittelalter in die Gegenwart holen, denn das sind keine peinlichen Themen, keine Non-Issues, keine Tabuthemen, sondern das ist das ganz normale Leben. Und wenn wir einfach mehr Diversität in der Wirtschaft wollen und wir verlieren zwischen 40 und 55 die Frauen, weil sie einfach durch etwas völlig Natürliches durchgehen, wo keiner Ahnung davon hat, dann glaube ich, geht das noch besser.
Meine Frage an.
Hallo liebe Verena, hallo liebe Lea. Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Growth Mindset und ich wollte euch mal fragen, woran, an welchem Fehler oder an welchem Feedback, welcher Kritik seid ihr in letzter Zeit eigentlich so richtig gewachsen? Viele liebe Grüße von Julia.
Ja, die Frage kann man ja alle Jubelmonate wieder rausholen.
Jede 4 Wochen,
Die ist ja immer relevant irgendwie, weil man ja immer neues Feedback und konstruktive Kritik bekommt. Und ich habe eine jetzt bekommen, die ich auch weiterhin bekommen werde, glaube ich. Und zwar war das in meiner neuen Firma Tenmore in dieses Feedback. Ja, Lea, wir sind jetzt alle quasi auf unseren Schnellbooten unterwegs, aber die kreuzen sich nicht mehr.
Bei euch im Team? Jeder sitzt auf einem Schnellboot?
Genau, von unserem Team aus. Und die Kritik stimmt total. Also wir arbeiten gerade wie besessen. Jetzt war ich auch noch 1,5 Wochen raus, weißt du. Es war natürlich richtig doof, auf den 24. Oktober hin, sodass das Programm live gehen kann. Und da fehlt natürlich dann Zeit für Gespräche, für Kommunikation, für Andocken, für Verbindung, ehrlicherweise, sondern du bist einfach, anstatt remote sind wir, also wir sind nicht physisch, sondern remote. Wir sind nicht kooperativ, sondern sehr operativ. Wir sind nicht am Unternehmen, sondern komplett im Unternehmen drin. Also es ist sozusagen alles wieder so, wie es eigentlich nicht sein soll.
Was wir eigentlich schon mal hinter uns hatten.
Genau, was man eigentlich schon mal hinter sich hatte. Und das ist immer so ein Lernprozess. Und gleichzeitig brauchst du natürlich die Phasen, wo irgendjemand es ist eine wunderschöne Arbeit, aber die sag ich mal, die operative Arbeit, das wirkliche Tun, die Sachen, die keiner gerne macht, weil sie einfach abgearbeitet werden müssen, die müssen trotzdem gemacht werden. Irgendjemand muss sie trotzdem tun. Und das ist irgendwie für mich immer so, schwierig, weil ich so denke, ich weiß, ich würde auch gerne mit den anderen Themen Zeit verbringen. Ich würde auch lieber Verbindungen schaffen, Feedback einholen, miteinander lernen, miteinander diskutieren und gleichzeitig irgendjemand muss es abarbeiten. Und da wir keine Mitarbeiter noch nicht haben, machen wir es selber. Ja. Und dadurch ist es Feedback und Kritik total berechtigt.
Ja.
Genau, und gleichzeitig kann ich es auch in dieser Phase nicht ändern. Und ich bin immer so hin und her zwischen, es ist eine Phase und dann kommt wieder die andere Phase oder es ist einfach auch immer wieder ein Teil, wie ich Unternehmen aufbaue und woran ich weiterhin lernen muss, dass ich es halt auf mehreren Schultern verteile und halt nicht die ganze Last auf Lia und mir liegt und ein paar Freelancern. Ja, da stehe ich also wieder, wo ich schon mal stand.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das mit den Schnellbooten passt auf unser Team bei FC Victoria Berlin auch super, weil wir da auch alle wie die Besessenen durchdüsen. Und ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass wir halt uns alle 2 Wochen am Spielfeldrand treffen. Und dann
ja, das
kannst du ja da irgendwie zusammen jubeln.
Und das ist ein großer Unterschied.
Das ist ein großer Unterschied, weil das ist natürlich dann einfach so ein Moment des Innehaltens und der Freude.
Ja.
Aber trotzdem muss ich mich erstmal wieder total daran gewöhnen, im Team zu arbeiten. Ja, weil ich habe jetzt ja irgendwie 3 Jahre es war jetzt kein Einzelkämpfertum, aber ich war nicht eingebettet in so eine Teamstruktur hinter mir. Und ich merke einfach, wie ich da irgendwie vorandüse. Also nicht, weil ich schneller bin als die anderen, sondern ich düse halt einfach auf meinem Schnellboot. Und dann fällt mir auf oder ich werde daran erinnert, es wäre schön, wenn du uns einmal kurz sagst, wo stehst du da und was passiert da als nächstes? Ich so, ach ja, stimmt, habe ich ja noch gar nicht drüber geredet. Also dieses wieder die anderen mitnehmen, nicht zu sehr einfach sein Ding machen, sondern auch gucken, dass alle mitkommen. Also das ist auch absolut mein Thema. Und das andere, da habe ich, glaube ich, das Feedback und die Kritik einfach schon mal vorweggenommen, die, glaube ich, latent eh im Raum steht aus, oh Gott, ist das bei dir alles viel und ist das ein hektisches Leben und kommst du denn eigentlich auch noch runter? Und ich glaube, weil ich das Feedback ja schon so oft in meinem Leben bekommen habe, habe ich das jetzt insofern antizipiert und es hat ja auch seine Berechtigung. Und ich habe jetzt einfach so mir in Echtzeit vorgenommen, je hektischer mein Leben, desto ruhiger werde ich. Und ich drossel mich richtig runter. Also wenn ich kurz davor bin, irgendwo reinzugehen, dann atme ich so richtig einmal tief durch. So, und sagst so, jetzt gehst du da rein und dann bist du da. Und dann hast du keinen hektischen Blick und guckst nicht auf die Uhr und machst nicht 1000 Sachen gleichzeitig, sondern du bist einfach da.
Und das schaffst du dann durch ein paar Atemzüge oder wie?
Das schaffe ich durch das Bewusstsein, dass ich das jetzt möchte und wirklich einmal dieses Durchatmen und ein Bild von mir im Kopf haben, du gehst da jetzt ruhig rein. Da denke ich so, wie cool, dass ich dieses Feedback schon so oft gekriegt habe. Weil auch das wird mich mein Leben lang begleiten, dass es immer wieder die Phasen gibt, wo ich da irgendwie, und dann wollte ich doch ganz schön sagen, das und so. Und trotzdem bin ich im Moment stolz auf mich, weil wenn man mich gerade trifft, denkt man, krass, die ist ja gar nicht so durchgeknallt und hektisch, wie ich denken würde.
So, und mit Verenas Feedback im Kopf nehme ich das gleich auf und werde hier ganz ruhig diese Abmoderation machen, unserer heutigen Folge. Ich werde jetzt mal wieder die Arbeit aufnehmen, die liegen geblieben ist und mich freuen an dem wundervollen Herbst. Nächste Woche sprechen wir über Konkurrenz, Wettkampf und Grenzen. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
Mahatma Gandhi: Earth provides enough to satisfy everyone's need, but not everyone's greed.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.